Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Kennst du das, wenn in dir so richtig die Wut hochschießt? Du bist gerade draußen unterwegs. Dein Hund schnüffelt so vor sich hin und du stehst da, du schaust dir die Bäume an, checkst ab, welche Vögel sind gerade unterwegs. Du bist eigentlich ganz entspannt und dann, boom, da taucht ein anderer Hund auf. Du siehst ihn, dein Hund sieht ihn und du weißt, oh shit, jetzt wird's irgendwie kritisch. Und wenn du dann so deinen Hund ansprichst, seinen Namen sagst, ihn rufst, nichts, keine Reaktion. So als wärst du irgendwie gar nicht mehr da, du probierst es nochmal, du wartest, du hoffst, dass wenigstens irgendwie ein Ohr zu dir zuckt. Aber da passiert nichts. Und dann kommt sich die Wut. Es fängt an, in dir zu brodeln. Dein Puls geht hoch, du wirst hektischer, deine Stimme wird schneller. Und dann schießt der Gedanke in deinen Kopf. Der ignoriert mich einfach. Und dann ist sie wirklich da, die Wut, der Frust, die Hilflosigkeit. Dieses, yo, das kann doch echt nicht sein Ernst sein. Du willst einfach gerade nur, dass dein Hund irgendwie auf dich reagiert, dich anschaut, du wieder irgendwie Einfluss hast auf die Situation und dann gucken auch noch andere Leute euch an und dein Hund ist einfach komplett auf diesen anderen Hund fixiert. Du stehst da und redest eigentlich gefühlt ins Leere und wirst am liebsten Erdboden versinken, weil es dir auch einfach peinlich ist, weil es auch immer wieder passiert. Und ja, das fühlt sich nicht cool an und deswegen bist du hier in Folge 142 gelandet im Dog It Right Podcast und wir schauen uns heute an, warum dein Hund dich nicht ignoriert, auch wenn das für dich dann meistens so aussieht. Weil in solchen Situationen, wo dein Hund nicht auf dich achtet, dann denkst du ja meistens schon, ey, der weiß doch genau, was ich will. Oder sowas wie, yo, der nimmt mich ja einfach nicht ernst. Und auch der Klassiker, warum klappt das bei allen anderen, aber bei mir nicht? Jo, und dieser Gedanke, also mein Hund, der ignoriert mich mit Absicht. Der fühlt sich irgendwie sehr, sehr logisch für uns an in diesem Moment. So, während wir so wütend dastehen und denken so, was soll das eigentlich? Und genau da wollen wir heute mal so ein bisschen reinschauen und reinhören. Nicht, weil ich das dir irgendwie schönreden will. Die Situation ist nervig und kann natürlich auch gefährlich sein. Sondern weil wütend sein dein Problem dahingehend wahrscheinlich bisher noch nicht gelöst hat. Sonst würdest du wahrscheinlich auch nicht diese Folge anhören. Und wenn du da rauskommen willst, dann musst du verstehen, was da wirklich bei deinem Hund passiert und natürlich auch bei dir. Was würde denn ignorieren eigentlich wirklich bedeuten, wenn dein Hund dich wirklich ignorieren würde? Denn wenn wir dann immer so schnell denken oder sagen, ja, mein Hund ignoriert mich, dann tun wir eigentlich so, als wäre das jetzt hier gleich der exakte Ablauf. Also dein Hund, der bekommt mit, was du sagst. Der bekommt das mit. Er versteht dich, er kann dich hören, er checkt, was du willst, er überlegt kurz und dann sagt er innerlich, nö, mache ich nicht, will ich nicht. Und dann geht er einfach seinem eigenen Ding nach. Und ja, natürlich gibt's das. Und erste wichtige Sache, die du merken darfst. Es ist okay, wenn Hunde sich bewusst anders entscheiden als das, was wir gerade so gern hätten und wir uns vorstellen. Also, die dürfen das genauso, so wie wir Menschen auch. Aber wenn wir über dieses Ignorieren sprechen oder das sagen, stecken da oft noch ein paar mehr Annahmen drin, die wir uns selten ansehen. Und deswegen bedeutet Ignorieren ja eigentlich, der Hund nimmt das wahr, der Hund versteht es, der Hund wiegt ab und entscheidet sich dagegen. Und jetzt kommt das, was vielen von uns daran so sehr stört, ne? Oder was mich meistens auch stört, wenn Leute sagen, jo, der ignoriert mich und das darf der ja nicht. Wer sagt denn eigentlich, dass das ein Hund nicht darf? Und das ist aber auch das, was viele Menschen schwierig finden. So, jo, mein Hund darf das nicht, weil ich will, dass das so und so ist. Ich habe doch gesagt. Also, wer sagt das, dass ein Hund in jeder Situation genauso reagieren muss, wie du das willst? Warum tun wir so, als wäre das irgendwie so eine Grundregel im Zusammenleben mit Hunden? Und jetzt komme ich nicht mit, ja, das ist aber sicherer. Jo. Und wenn du das gerade jetzt innerlich total unverschämt findest, wenn ich sowas sage, willkommen im Club. Denn wir alle sind halt so auch sozialisiert im Hundekosmos. Der Hund hat zu hören, der Hund muss funktionieren, der Hund muss abrufbar sein, der Hund braucht Gehorsam. Dann kommen aber Fragen mir gegenüber, oh, wie machst du denn das mit dem Rückruf ohne Gehorsam? Aber den braucht man doch. Und klar, wir brauchen Sicherheit, ne? Wir haben eine Verantwortung für unsere Hunde. Wir müssen verhindern, dass unser Hund einfach einen anderen irgendwie reinballert. Wir müssen verhindern, dass unser Hund wild jagt, dass er andere gefährdet, die Umwelt gefährdet. Der Hund muss gesichert werden, die Umwelt muss sicher sein. Alles klar, wir müssen sicher sein in der Situation. Definitiv. Der Hund ist ein Hund, der ist kein Mensch. Aber dieser Anspruch dahinter ist ja, hey Hund, du hast zu reagieren, weil ich das jetzt will. Und vielleicht merkst du, wie weird das eigentlich ist, wenn wir das mal kurz austauschen. Also statt Hund was anderes nehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen würde, über deinen Partner oder über deine Freundin, über deine Mitbewohnerin, deine Kollegin. Und du dann sowas sagst wie, oh, meine Freundin ignoriert mich. Die darf das nicht. Ich will nicht, dass die mich ignoriert. Dann klingt das doch ziemlich falsch, oder? Zumindest hoffe ich, dass das für dich falsch klingt. Weil bei uns Menschen ist klar, hey, eine Person, die kann mich hören und sich trotzdem anders entscheiden. Eine Person kann auch mal keinen Bock haben. Ein Mensch kann sich auch mal überfordert fühlen. Ein Mensch braucht auch vielleicht ein bisschen länger, um zu reagieren. Und das hat nicht automatisch was mit Respektlosigkeit zu tun. Das ist einfach das ganz normale Leben. Und wenn wir erwarten, dass eine Person immer das macht, was wir wollen, ist das irgendwie nicht so cool. Und bei Hunden kippt das aber sofort in dieses Ding mit, der nimmt mich nicht ernst. Und dahinter steckt eine Prise Speziesismus. So von wegen, hey, ich bin der Mensch, ich kann mehr als du, ich bin besser als du, ich habe mehr Macht, ich entscheide und du bist Hund. Na, du führst das am Ende bitte aus und zwar sofort. Dahinter steckt natürlich auch, naja, toxische Männlichkeit, ne? Und Hundetraining mit im Sinne von, jo, Hunde müssen machen, was wir wollen, ne? Der Hund hat so sein Herrchen und der muss machen, was das Herrchen will. Das ist natürlich immer dann männlich gelesen, dieses Wort. Oder ist natürlich ein Mann, der sowas dann sagt. Und natürlich ist das was, was wir alle mitbekommen. Wir alle sind in dieser Hundewelt unterwegs. Wir alle bekommen das von außen sehr oft gesagt. Dann haben wir eh noch das Ding, der Hund ist ein Tier, Menschen sind besser als Tiere, ne? Speziesismus. Und wir wissen alles besser als Hunde. Und deswegen kommen wir dann oft in diesen Strudel so rein und deswegen haben wir alle solche Gedanken. Manche mehr, manche weniger. Und genau wenn du solche Sachen im Kopf hast, und ich sage dir jetzt nicht, weil ich sage, oh mein Gott, ne, denk mal mehr drüber nach, reflektier dich mehr. Diese Sachen können wir nicht einfach so abstreifen von uns. Aber genau solche Sachen lassen solche Situationen viel mehr eskalieren, weil in deinem Kopf ploppt dann so diese Story auf von wegen, das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Weil wenn du erwartest, dass dein Hund immer so reagieren muss, wie du das willst, dann fühlt sich natürlich jede Nicht-Reaktion deines Hundes, jedes nicht sofort auf dich reagieren, jedes nicht sofort Signal umsetzen, immer wie ein Angriff auf dich selbst. Das macht er ja extra, der verarscht mich. Und dann wirst du natürlich viel, viel wütender und hast viel, viel mehr Druck, verlierst viel mehr schneller die Kontrolle. Und dann kommen natürlich auch schneller Ideen wie, yo, jetzt muss ich auch mal härter werden, jetzt muss ich mich auch mal durchsetzen. Und dann geht das ganz, ganz schnell in eine Richtung, die weder dir noch deinem Hund hilft, die eure Beziehung zerstört, die Hunden Angst macht und die dafür sorgt, dass Gewalt natürlich schneller entsteht. Plus, du hast natürlich dann noch im Hinterkopf dieses Ding, dass diese Gewalt natürlich auch notwendig ist oder legitimiert wird. Und das ist nicht cool. Und jetzt kommt das Wichtigste. Bevor jemand sagt, ich mache jetzt diesen Podcast aus, was redet für Mist? Nur weil dein Hund sich theoretisch gegen dich entscheiden darf, heißt das natürlich jetzt nicht, dass du jetzt sagst, ja, okay, ne, dann halt nicht, ne? Ich lasse ihn mal machen, was er will, so. Du kannst ihn machen lassen, was er will, wenn das safe ist für alle Beteiligten und die Umwelt. Aber wir müssen natürlich einfach sauber trennen zwischen, mein Hund entscheidet sich bewusst anders, okay, das ist eine Information. Dann ist es meine Pflicht, meine Verantwortung, für Sicherheit zu sorgen. Das heißt aber auch nicht, dass ich irgendwie mich dann durchsetze, sondern dass ich solche Situationen im Blick habe, dass ich da proaktiv bin, dass ich über Sicherheit nachdenke, wie Schleppleine oder Leine. Und dann gibt es natürlich den Punkt, dass ein Hund gerade gar nicht umschalten kann und das vielleicht gerade gar nicht mitbekommen kann. Weil Punkt 2 bringt natürlich auch ganz andere Sachen mit, die wir dann im Training brauchen, die wir im Umgang brauchen. Denn gerade bei Punkt 2, ne? Klar, da hilft uns auch Sicherheit. Aber jetzt zu denken, der Hund ist irgendwie böse und mega wütend zu sein, hilft uns in dem Moment natürlich erstmal so nicht weiter. Die Wut sagt uns zwar, hey, yo, ich brauche es anders in der Situation, vielleicht für meine eigene Sicherheit zum Beispiel. Aber das ist erstmal eine Info auch, dass dein Training noch nicht so läuft, wie du es dir vielleicht vorstellst, noch nicht die Ergebnisse bringt. Die Situation zu schwer ist, die Belohnungen nicht passen, du zu spät bist. Und wenn ich aber weiß, zum Beispiel bei Punkt 1, mein Hund entscheidet sich halt oft anders als das, was ich erwarte, klar, kann das auch eine Trainingsfrage sein. Das kann aber einfach sein, dass ich vielleicht an einem gewissen Punkt akzeptieren muss. Okay, das ist halt ein Hund, der hat die und die Bedürfnisse. Die passen jetzt nicht so perfekt in diese Menschenwelt, also brauche ich vielleicht mehr Sicherheit in Form von alleine, in Form von im Abwägen, in welche Situation gehe ich rein. Wie viel Support braucht er? Weil Training funktioniert nicht immer zu 100% in allen Situationen. Es gibt da natürlich schon gewisse Grenzen. Aber wo die Grenze ist, kann ich euch nicht sagen bei eurem Hund, denn das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Und ich sage euch mal so, bei den meisten geht mehr, als sie erst denken. Das heißt, egal ob der Hund gerade nicht will oder nicht kann, die Lösung bleibt am Ende immer eins. Du sicherst erstmal eine Situation immer so, dass nichts passieren kann, dass alle sicher sind. Und du baust ein Training so auf, dass dein Hund in dem Moment überhaupt echt eine Chance hat, dich wahrzunehmen, die Aufmerksamkeit zu dir zu wechseln. Und genau da gehen wir auch jetzt gleich nochmal rein. Was passiert denn bei deinem Hund, wenn jetzt so ein fremder Hund auftaucht? Und warum denken wir immer, unser Hund ignoriert uns, obwohl das eigentlich gar nicht ignorieren ist? Deswegen, lass uns das nochmal drehen. Ne? Stell dir mal vor, du würdest über eine andere Frau sagen, jo, also wenn ich meine Frau rufe, dann hat sie zu reagieren. Oder übersetzen wir mal kurz, meine Frau darf sich nicht gegen mich entscheiden. Oder gegen das, was ich will, das, was ich sage. Schwierig. Ich finde es unangenehm, das auszusprechen. Und wenn du jetzt auch so denkst, ja, ich bin ja nicht Andrew Tate, ne? Natürlich darf sich diese Frau anders entscheiden. Und natürlich darf sie auch sagen, warte kurz. Oder hey, es geht gerade nicht. Nee, ich habe gerade keine Lust. Ich habe gerade keine Zeit. Oder hey, ich habe gerade gar nicht gehört, was du gesagt hast. Oder auch einfach gar nichts machen, weil sie gerade einfach mit was anderem beschäftigt ist. Und jetzt nimmst du den Satz und machst mal statt Frau halt mal einen Hund rein. Und plötzlich klingt das vielleicht für dich normal. Also so, wenn ich meinen Hund rufe, dann hat mein Hund zu reagieren. Und dann denken wir so, ja, voll okay, oder? Da geht nicht so ein inneres Stoppschild hoch, was schreit, Achtung, das ist nicht in Ordnung. Denn das ist irgendwie für uns Standard, ne? Dieses, wenn ich rufe, hat der Hund zu reagieren. Wenn Leute so sagen, yo, wie machst du denn das beim Rückruftraining ohne Gehorsam? Dein Hund muss doch auf den Rückruf reagieren. Und bei uns Menschen, also ist vielleicht nicht allen völlig klar, dass sie eigene Entscheidungen treffen dürfen. Und bei Hunden kippt es dann sofort in ein, yo, der muss das jetzt machen. Und der Punkt ist, da steckt natürlich eine Haltung dahinter. Und das meine ich jetzt nicht mit, weil ich meinen Zeigefinger jetzt hebe, so du musst das jetzt so machen. Sondern lass uns das einfach ehrlich immer anschauen. Lass uns das auch reflektieren. Weil wir erwarten von Hunden oft Gehorsam, die wir zum Beispiel bei erwachsenen Menschen nicht akzeptieren würden. Bei Kindern vielleicht schon mal eher, ne? Adultismus, hello. Anderes Thema. Bei erwachsenen Menschen würden wir sagen so, nee. Na, so Ableismus bei behinderten Menschen sieht's auch wieder anders aus. Ne? Leute, der Diskriminierungsform in den Strukturen sind die natürlich ähnlich, ne? Und da gibt's natürlich Hierarchien, die da so im Hintergrund sind, ne? Vermeintliche. Oder sagen wir nicht vermeintliche, strukturelle. Und klar, jetzt kriegst du vielleicht schon wieder so, was will Uli jetzt von mir? Ein Hund ist natürlich kein Mensch, ne? Ein Hund lebt in unserer Welt. Wir tragen Verantwortung für unseren Hund. Wir müssen unseren Hund sichern. Wir müssen auch verhindern, dass unser Hund Mist baut, dass er jemand schadet. Und das ist natürlich jetzt nicht verhandelbar. Aber Verantwortung heißt jetzt nicht, dass dein Hund keine eigenen Impulse haben darf. Oder Verantwortung heißt nicht, dass dein Hund nie anders entscheiden darf. Verantwortung heißt, dass du die Rahmenbedingungen so gestaltest, dass nichts Gefährliches passiert. Und nicht, dass du jedes Verhalten irgendwie bis ins letzte bisschen irgendwie kontrollierst. Und jetzt wird's nochmal spannend. Wenn dein Hund sich anders entscheidet, ist das nicht irgendwie Respektlosigkeit. Das heißt erstmal nur, dein Hund ist ein eigenständiges Wesen mit eigenen Impulsen, eigenen Bewertungen, eigenen Prioritäten, eigenen Gefühlen. Und wenn wir das erstmal anerkennen, dann verschiebt sich was. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, ihn endlich zu etwas zu bringen, sondern erstmal darum zu verstehen, was hat ihn gerade stärker angezogen als ich, wie baue ich Training so auf, dass ich in solchen Momenten überhaupt wieder eine Rolle spiele, dass das ankommt, wie kann ich Schritt für Schritt etwas trainieren, damit mein Hund das an dieser Ablenkung schafft, welche Faktoren führen eigentlich dazu, dass er das gerade nicht schafft, was hat Stress damit zu tun und so weiter. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als der darf das nicht. Und dann komme ich auch zu dem Punkt, dass ich mir viel mehr Gedanken darüber mache. Wie kann ich Training so gestalten, dass ich eben keine Gewalt anwende? Dass ich nicht davon ausgehe, dass es sinnvoll ist, mich dann durchzusetzen in irgendeiner Situation. Und wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, wir müssen jetzt in die tiermedizinische Praxis, auch wenn du damit zum Beispiel ein Problem hast, und das ist ja auch, ich setze das ja durch, ne? Ich mache das mit meinem Hund, ich gehe dahin, er bekommt die Impfung. Oder was auch immer da passiert. Wie kann ich meinen Hund dabei begleiten? Wie kann ich es für ihn so angenehm machen, auch in einer schwierigen Situation, die ja seine Grenzen überschreitet zum Beispiel. Wie kann ich ihn vorbereiten? Und vielleicht habe ich erstmal nicht so viel Zeit, weil das ist ein Hund, der ist vielleicht ganz neu bei dir, du hast nicht viel Zeit vorzubereiten. Wie kann ich das trotzdem so gestalten, dass es für ihn einfacher ist? Wie kann ich so wenig Gewalt wie möglich in solchen Situationen, die ich nicht vermeiden kann, anwenden? Und wie kann ich später dann, wenn ich weiß, okay, das war jetzt ein Thema, wie kann ich ihn dann später darauf vorbereiten, aufs nächste Mal? Und das ist total wichtig, dass wir uns das immer wieder anschauen. Denn es darf okay sein, dass dein Hund nicht auf dich reagiert. Und da müssen viele wahrscheinlich jetzt mal kurz schlucken, weil sie das nicht okay finden. Denn dein Hund darf sich anders entscheiden. Dein Hund darf einmal nicht reagieren oder in verschiedenen Momenten nicht reagieren. Das heißt auch nicht, dass du versagt hast. Und das heißt auch nicht, dass dein Hund dich nicht ernst nimmt oder dich nicht respektiert. Vielleicht stellst du dir mal die Frage, warum es dir wichtig ist, dass dein Hund dich respektiert. Weil warum hast du überhaupt die Erwartung, dass dein Hund das macht? Und was bedeutet das für dich überhaupt? Aber das Problem ist erstmal, wir verknüpfen sofort, keine Reaktion beim Hund bedeutet, ich persönlich als Mensch, ich kriege das hier mit dem nicht hin. Ne? Keine Reaktion ist, der tanzt mir auf der Nase rum und dann sind wir wieder aus diesem Strudel von Wut, Druck, ich muss das jetzt regeln und dann kommen wir auch schneller zu der Gewalt. Und deswegen, Hunde sind eigenständige Lebewesen. Und wir tragen aber die Verantwortung. Und das heißt auch, wenn dein Hund nicht reagiert, natürlich kannst du dann trotzdem handeln im Sinne von, ich halte die Leine fest, ich mache den Abstand größer, ich helfe meinem Hund. Ich regel die Situation so, dass es für meinen Hund natürlich okay ist. Und das ist auch kein Widerspruch, weil wir eben diese Verantwortung tragen. Das existiert nebeneinander. Weil viele denken, dass wenn sie jetzt akzeptieren, dass der Hund sich anders entscheiden darf, dass sie komplett die Kontrolle verlieren. Ne, dieses Ding mit Yo, ne, das ist dann der Tyrann, der bestimmt dann über dein ganzes Leben und bla bla bla. Aber Kontrolle heißt natürlich nicht, dass der Hund wie ein Roboter funktioniert. Du kannst natürlich weiterhin die Kontrolle behalten, wenn dir das wichtig ist, dass du die Kontrolle hast, dass du Rahmenbedingungen gestaltest, dass es sicher bleibt. Denn natürlich ist dein Hund erstmal ein Hund. Du kannst ihn nicht programmieren wie ein Roboter. Es hat nicht einen Ein- und Ausschalter, es ist ein Lebewesen mit Gefühlen. Und deswegen ist es total wichtig. Und das hat im letzten Online-Camp, Rückruf Rockstars, hat es eine Teilnehmerin schön auf den Punkt gebracht. Da ging es um diesen Punkt, ne, Rückruf, was muss der Hund da alles machen? Und eine Teilnehmerin meinte so, jo, ich will gar nicht, dass mein Hund einfach losrennt, wenn ich rufe, ohne irgendwie nachzudenken. Und im ersten Moment denken viele so, hä, dabei geht's doch genau um den Rückruf, der soll einfach zu mir rasen. Und dann meinte sie, nee, wenn bei meinem Hund und mir dazwischen zum Beispiel ein riesiger Graben ist, wo der Hund reinfällt, weil das hatte sie mal erlebt mit einer Freundin, wo der Hund eben reinfallen könnte oder runterfallen könnte, dann möchte sie nicht, dass der Hund einfach nur rennt, ohne irgendwie mal zu gucken, was los ist, sondern dass der Hund schon nachdenkt und selbst eine Entscheidung trifft, was ist jetzt für mich sicher, dass er die Situation selbst einschätzt, dass er eben außenrum läuft, also nicht einfach den direkten Weg nimmt. Und das trifft es gut auf den Punkt. Weil wenn wir erwarten, dass der Hund einfach durchzieht und eben macht, was ich will, dann darf der ja gar nicht mehr selbst was entscheiden. Aber vielleicht können Hunde das auch ganz gut an manchen Stellen, Leute. Also ich denke, das können die an sehr, sehr vielen Stellen sehr, sehr gut. Das zeigt, es geht gar nicht darum, dass der Hund irgendwie auf Knopfdruck reagiert, sondern der darf auch mitdenken, der darf Situationen einschätzen und der darf nicht einfach alles ausblenden, nur weil du was sagst. Und was wir aber erwarten in vielen Situationen, wenn uns das wichtig ist, dass Hunde das machen, dass sie dann eben funktionieren. Und an manchen Stellen sagen wir so, ach ja, da ist ja dann okay. Aber es ist leider nicht so einfach. Und wenn ein Hund dann so einen Umweg wählt in so einer Situation, dann ist das ja kein Ungehorsam oder oh mein Gott, der Hund macht, was er will. Der Hund handelt ja total sinnvoll, weil er seine Sicherheit an erste Stelle setzt und nicht einfach irgendwo reinspringt, wo es vielleicht gefährlich ist, wo er tief fällt, wo er sich wehtun könnte. Und genau das wollen wir ja eigentlich. Und das sollten wir auch immer mit bedenken und mit im Kopf behalten. Wenn wir so sagen, yo, mein Hund ignoriert mich gerade mal wieder, weil vielleicht hat er ja auch wirklich einen guten Grund dafür. Und wenn wir denken, nee, der hat auf keinen Fall einen guten Grund dafür, ne, weil ich habe die Situation doch schon überblickt, dann ist das ein bisschen anmaßend von uns. Das heißt, wir haben natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, was wir machen können, wenn ein Hund nicht auf uns reagiert, zum Beispiel wenn ein anderer Hund auftaucht. Weil wenn er sich natürlich jetzt anders entscheidet und sagt, jo, ne, hab auf dich keinen Bock, Mensch, und das wissen wir ja von außen nie, ne, also jetzt zu sagen, mein Hund macht das jetzt mit Absicht, ja, es ist schwierig jetzt zu sagen, so. Also das ist eine große Unterstellung, wenn wir sagen, das können wir einschätzen, weil das ist nicht eindeutig. Es ist kein Drama, wenn dein Hund das macht und das ist das Wichtige. Es ist erstmal eine Entscheidung. Und das passiert sicherlich häufig, dass Hunde auch mal sagen, jo, ich habe meinen Mensch ja gehört, aber ich möchte gerade nicht. Weil dieser Reiz, den er gerade wahrnimmt, der ist halt total wichtig. Der andere Hund, den er da wahrnimmt, ist wichtig, weil er den cool findet, schrecklich findet oder beides zugleich. Und weil der einfach gerade da so festhängt. Und ich bin dann immer im Team Hund, ne? Also ich unterstelle dann Hunden nicht, dass sie fies sind, dominant sind, das mit Absicht machen. Ich gehe erstmal automatisch davon aus, dass mein Hund gerade nicht anders kann. Weil das ist für mich eine Info und dann kann ich die Situation erstmal überblicken und mich fragen, jo, was ist denn da gerade los, ne? Und ich empfehle dir nochmal, wenn du sowas oft mit deinem Hund hast und dann denkst, oh Gott, mein Hund, der geht mir da auch ziemlich auf den Sack, hör dir doch mal gern die Folge vor dieser Folge an, 141. Da gibt es nämlich ein Interview mit einer Kundin von mir und ihr Hund hat schon auf sehr weite Entfernung auf andere Hunde reagiert und war überhaupt nicht mehr erreichbar, hat überhaupt keine Futterbelohnung erstmal draußen genommen. Und da sprechen wir genau darüber, so ein ehrlicher Einblick, wie so eine Veränderung aussehen kann und was sich wirklich verändert hat. Und wenn ich jetzt die Info heißt, okay, mein Hund kann gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer, das ist ihm vielleicht gerade alles zu viel oder hey, ich bin noch gar nicht so weit im Training, die Ablenkung ist zu groß, mein Hund ist gerade zu gestresst, ich bin zu spät oder hey, ich habe das vielleicht wirklich noch gar nicht trainiert, dass mein Hund das überhaupt packen kann. Je nachdem, was du aus so einer Situation rausziehst, das kann ja auch eine Mischung aus all dem sein. Und egal, was es jetzt ist, ob du jetzt sagst, mein Hund macht das mit Absicht oder mein Hund kann gerade nicht. Egal, welche von den beiden Optionen du da hast. Die Lösung ist eigentlich dasselbe. Wir drücken da nichts durch, wir sagen nicht jetzt erst recht, setzen wir uns durch, sondern wir nutzen Training, kleinschrittiges Training. Und wir übernehmen die Verantwortung und das heißt, wir sichern unseren Hund in so einer Situation, dass nichts passiert. Und klar, uns können Fehler unterlaufen, das ist ganz normal, aber wir sorgen einfach dafür, dass mein Hund nicht irgendwo in einen anderen Hund reinrennt. Wir sorgen dafür, dass vielleicht der Abstand passt. Wir sorgen dafür, dass er mit einer Leine, Flexileine, Schleppleine, normale Leine gesichert ist. Und dann gucke ich mir in Ruhe an, wo ich im Training ansetzen kann. Und das entscheide ich vielleicht dann nicht in dieser Situation direkt, sondern vielleicht auch danach mit ein bisschen Abstand, weil da können ja auch Gefühle bei dir im Spiel sein, was ja auch total okay ist, wenn du wütend bist, dass du danach nochmal überlegst, hey, wo setze ich da jetzt an? Und das ist okay, denn das, was du gerade siehst bei deinem Hund, ist ja eigentlich nur sein Trainingsstand. Und an diesem Trainingsstand, an dem kannst du ja arbeiten. Und jetzt ist es wichtig, dass du verstehst, und einfach ein bisschen Druck rausnimmst, ne? Aufmerksamkeit beim Hund, das ist nicht so ein Schalter, den du einfach an- und ausknippst. Also es ist nicht so, dass dein Hund draußen so einen Knopf hat, wo du einstellst, yo, ich achte jetzt auf meinen Menschen und dann gehe ich wieder in die Umwelt. Und da drückst du einmal drauf und das war's. Sondern ich nutze ja immer dieses Bild von dieser Taschenlampe, ne? Die Aufmerksamkeit ist die Taschenlampe und dieser Lichtkegel, die Taschenlampe kann sich bewegen und die Taschenlampe strahlt das an, wo der Hund gerade seine Aufmerksamkeit hinnimmt, weil ihm das irgendwie wichtig ist und ja, weil das halt gerade das ist, was er braucht, sein Bedürfnis ist. Und diese Kegel springt halt hin und her, ne? Und das nimmt immer irgendwas ins Spotlight und manchmal bleibt dieser Lichtkegel irgendwo hängen, weil ein Reiz schwerer ist oder krasser ist und es schwerer wird, die Taschenlampe wieder zu bewegen. Aber es wird nicht ein- und ausgeschalten. Die Taschenlampe ist immer an. Die Aufmerksamkeit geht die ganze Zeit hin und her. Und jetzt stell dir mal vor, du bist einkaufen und du hast ein Kind. Und plötzlich ist dein Kind nicht mehr da, wo es eben noch war. Der Gedanke, ich habe ja zwei kleine Kinder, ist nicht cool. Und dann suchst du dein Kind und bist ja voll dann im Alarmmodus. Du scannst alles Mögliche ab. Also beim Einkaufen ist mir noch nie passiert, dass ein Kind weg war, Gott sei Dank. Aber ich bin als Kind ab und zu mal beim Einkaufen verloren gegangen, das weiß ich noch. Und du scannst dann alles ab. Und stell dir mal vor, in dem Moment, wo du gerade dein Kind suchst, was du gerade irgendwie verloren hast, oder es ist nicht mehr da, wo du es vermutet hast. Und jemand spricht dich in diesem Moment an. Eine Verkäuferin, eine Bekannte, dein Freund. Dann hörst du vielleicht, dass irgendeine Person was gesagt hat. Aber kommt das wirklich bei dir an? Wirst du das wirklich verarbeiten, darauf antworten, dir die Zeit dafür nehmen? Nee. Hat ja auch nichts damit zu tun, dass du jetzt unhöflich bist. Und du willst diese Person jetzt vielleicht auch nicht mit Absicht ignorieren, aber die ist überhaupt nicht wichtig in dem Moment. Dein Fokus ist bei einer ganz anderen Sache. Und genauso kann das ja auch bei deinem Hund aussehen. Da taucht ein fremder Hund auf. Der bewegt sich, der hat einen Geruch, der macht irgendwas. Der bellt vielleicht auch. Dann kommen die ganzen Erinnerungen an frühere Begegnungen mit anderen Hunden. Das sind natürlich auch da, Emotionen. Und all das hat voll die Aufmerksamkeit des Hundes. Die Taschenlampe ist voll da drauf. Und dann rufst du. So, aber der Lichtkegel, der Taschenlampe, der ist Richtung Hund, ne? Fremder Hund. Und damit sich dieser Kegel der Taschenlampe wieder zu dir bewegen kann, bräuchte dein Hund ein Training, damit das klappt. Und das muss ein gutes kleinschrittiges Training sein. Und vielleicht bräuchte es auch mehr. Im Sinne von, der Hund braucht weniger Stress im Alltag, damit die Voraussetzungen besser sind, dass dieses Training funktionieren kann. Das gehört immer mit zu einem Trainingsprozess mit dazu. Und das heißt jetzt nicht, dass dein Hund dich total komplett unwichtig findet. Das heißt nur, dass gerade was anderes lauter ist, wichtiger ist, mehr Raum einnimmt im Gehirn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Ansprechbarkeit trainieren. Nicht damit der Hund uns irgendwie draußen anstarrt und Blickkontakt hält. Das brauchen wir überhaupt nicht. Sondern damit der Hund lernt und diese Fähigkeit entwickelt, dass der Taschenlampe uns wieder anstrahlen kann, dass der Fokus wechseln kann, dass der Hund umschalten kann, auch unter einer höheren Erregung. Und dass wir Faktoren im Blick behalten als Menschen, die darauf Einfluss nehmen, um auch da dafür zu sorgen, dass der Hund in einem Zustand ist, dass es kann. Wenn du besser verstehen willst, was da alles so wichtig ist und was du konkreter tun kannst, hör dir mal Podcast-Folge 140 an. Da geht es um, wenn dein Hund bei anderen Hunden nicht ansprechbar ist, da gehe ich dann nochmal tiefer rein, was man da braucht, was im Nervensystem, also passiert, im Gehirn passiert und was du konkret tun kannst, wenn dein Hund nicht ansprechbar ist bei anderen Hunden. Und jetzt lass uns nochmal über eine andere Sache sprechen. Denn in dem Moment, wo dein Hund nicht reagiert, dann verlierst du ja die Kontrolle. Also nicht geführt, du verlierst sie eigentlich wirklich, ne? Du rufst, es passiert nichts, du sagst den Namen, es passiert nichts, du willst eingreifen, es kommt nichts an, du willst die Situation steuern, aber es geht einfach immer so weiter und dein Hund achtet nicht auf dich. Und so ein Kontrollverlust macht dir in dem Moment vielleicht Angst, ne? Im Sinne von, was könnte jetzt passieren? Kriegt er ein Problem mit dem anderen Hund? Rennt er in den einfach rein? Wird das peinlich für mich? Du fühlst dich hilflos. Du wirst wütend. Und das ist alles total menschlich und ganz normal. Wenn wir die Kontrolle verlieren, fühlen wir uns unsicher, wir werden wütend, wir werden frustriert, wir fühlen uns hilflos. Ne? Warum klappt das einfach nicht? Und dieses Bedürfnis nach Kontrolle ist überhaupt nicht schlecht. Das ist ganz, ganz normal. Wirklich, Kontrolle und Sicherheit hängen ja eng zusammen so und bedingen sich so auch ein bisschen. Und was ja flöten geht in dem Moment, wo dein Hund nicht auf dich reagiert, ist ja Sicherheit. Und dadurch entsteht ein Kontrollverlust. Und da wir die Verantwortung tragen, ne, passiert das natürlich auch mal schneller, wenn ein Hund nicht reagiert. Und wir leben natürlich in einer Welt mit Straßen, anderen Hunden, anderen Menschen, wild. Und natürlich wollen wir so ein bisschen auch unsere Hunde deswegen steuern können. Und wir wollen zumindest, dass er reagiert, wenn es wichtig ist. Aber, das ist jetzt der harte Teil, wir werden niemals 100% Kontrolle über ein anderes Lebewesen haben. Niemals. Nicht über einen Hund, nicht über einen anderen Menschen, nicht über uns selbst. Ist leider einfach so. Und damit können manche Menschen besser umgehen, andere schlechter. Und je nachdem, wie gut du damit umgehen kannst, hör dir nochmal Podcast-Folge 139 an. Da spreche ich über das Thema, warum Hundebegegnungen nicht jeden Tag gleich gut laufen und was das bedeutet. Weil es gibt so Startlevel, mit denen ein Hund in eine Begegnung reingeht. Und an manchen Tagen eskaliert es und bei manchen ist es cool. Und was da wie Einfluss hat, da spreche ich in der Folge drüber. Und wenn du sagst so, oh, aber ich brauche eigentlich mehr Kontrolle, das wäre mir schon ganz lieb, da kannst du das besser verstehen und das gibt dir natürlich, wenn du Sachen besser verstehst und einschätzen kannst, Kontrolle auch zurück. Wenn wir jetzt aber anfangen zu glauben, wir müssten jetzt immer 100% Kontrolle haben, dann wird's gefährlich. Denn das öffnet ganz, ganz schnell diese Tür zu Druck, Gewalt. Jetzt ziehe ich aber mal durch, ne, zum Einschüchtern, zu Sachen, die wir vielleicht gar nicht so planen, aber wo wir uns irgendwie durchsetzen, weil wir diesen Kontrollanspruch haben. Und das schadet unseren Hunden, das schadet der Beziehung zu unseren Hunden, das schadet vor allem der emotionalen Sicherheit unserer Hunde. Und langfristig schadet es dann auch dem Verhalten unserer Hunde, weil dadurch viele Problemverhalten erst entstehen. Na, der Hund fühlt sich dann ja auch unsicher, weil er Druck erlebt, er spürt Angst, er spürt nicht unbedingt dadurch Entspannung, ne? Das macht Stress. Und dadurch wird ein Hund definitiv niemals ansprechbarer. Dadurch entsteht Reaktivität, Anspannung, Frustration, Angst, vielleicht auch Wut und all das brauchen wir nicht möglich. Nee, nicht nur eine Begegnung und so nicht im Leben mit unseren Hunden. Und was viele gar nicht so oft im Schirm haben, wenn wir versuchen, so maximale Kontrolle über Hunde auszuüben, dann erlebt ein Hund auch das. Das, was du kennst. Kontrollverlust. Der Hund wird festgehalten, korrigiert, gestoppt, bestraft, körperlich begrenzt, geblockt. Und für deinen Hund fühlt sich das dann vielleicht an wie, ich komme nicht raus, das hört nicht auf. Und das macht deinem Hund wahrscheinlich Angst oder macht ihn wütend. Das wird dafür sorgen, dass dein Hund sich wehrt dir gegenüber oder sie vielleicht zurückzieht. Das wird Stress auslösen. Das wird einfach dafür sorgen, dass dein Hund Kontrollverlust empfindet, weil er kann diese Situation ja vielleicht gar nicht stoppen. Und er versteht vielleicht auch gar nicht, was es alles soll. Also versteht er wahrscheinlich sowieso nicht. Und naja, das sind ja so zwei Nervensysteme, die an der Leine sind, dein Hund und du. Und wenn beide so auf Alarm sind und die Alarmbereitschaft auch sehr hoch ist, dann ist das meistens keine coole Kombination. Und deswegen müssen wir da ein kleines Stück so ein bisschen loslassen. Nicht im Sinne von, mir doch egal, was mein Hund macht, ich lasse ihn einfach machen. Nein. Sondern im Sinne von, jo, ich trainiere mit einem Lebewesen und ich helfe ihm, Fähigkeiten zu entwickeln. Ich sorge für Sicherheit. Aber ich versuche ihn nicht 100% zu kontrollieren und zu steuern. Und genau da kommen wir wieder an diesen Punkt zurück, dass wir eine bessere Ansprechbarkeit brauchen. Nicht, weil wir unseren Hund um jeden Preis kontrollieren wollen, sondern weil wir in schwierigen Momenten diese Fähigkeit brauchen, dass der Hund die Aufmerksamkeit zu uns wechseln kann, dass die Taschenlampe auf uns leuchten kann. Einfach auch, damit wir den Hund zum Beispiel sichern können. Das heißt, was machen wir jetzt stattdessen? Vollkommen egal, ob dein Hund sich bewusst nicht für dich entscheidet, ob er nicht kann. Die Lösung ist Training, Leute. Surprise. Ja. Aber nicht irgendwie einfach irgendwas trainieren. Ein kleinschrittiges Training. Zum Beispiel am Wechseln dieser Aufmerksamkeit. Dass wir das ganz bewusst trainieren. Dass die Taschenlampe uns anleuchten kann, uns Menschen. Und wir fangen dieses Training nicht erst an, wenn der andere Hund irgendwie schon 2 Meter vor uns steht, sondern wir fangen damit erstmal an in Situationen, wo der Hund das noch easy auf die Reihe bekommt. Wo er noch klar denken kann, wo er noch seine Impulse kontrollieren kann, wo er reagieren kann. Und dann machen wir uns Gedanken, wie wir Ablenkungen langsam steigern, wirklich langsam, mit Plan, mit Struktur. Wo wir uns auch überlegen, okay, zum Beispiel, in was für ein Erregungszustand ist mein Hund, wenn er auf andere Hunde trifft? Ah, ist anscheinend eine höhere Erregung. Kommt diese Erregung jetzt aus einem guten Gefühl oder aus einem nicht so guten Gefühl? Dann können wir sagen, okay, ich trainiere erstmal bei hoher Erregung mit guten Gefühlen und dann arbeite ich mich langsam im Training vor zu dieser Erregung mit nicht so guten Gefühlen, dass das da klappt. Und da geht es nicht um, ich setze das dann einfach durch, damit der Hund es lernt. Nee, da geht es darum, dass wir einen Weg wählen, dass der Hund es packen kann, aber seine Fähigkeit immer besser wird. Dass wir uns zum Beispiel auch Belohnung anschauen. Ist die Belohnung wirklich relevant für meinen Hund? Ist das so ein, jo, ganz netter Keks oder ein, jo, das befriedigt echt gerade ein Bedürfnis, was ich habe? Dass wir uns die Motivation unseres Hundes angucken. Dass wir auch checken, war ich irgendwie vielleicht zu weit weg? Habe ich zu leise geredet? Hat das mein Hund überhaupt gehört? So, ist da gerade super viel Wind und alles super laut? Weiß ich wirklich, was gerade bei meinem Hund los ist? Kann ich seine Körpersprache erkennen? Und das sind alles Faktoren, die ich als Mensch mir anschauen kann, wo ich auch meine Fähigkeiten verbessern kann. Du kannst dir eure Trainingsgeschichte anschauen. Wie oft hat das schon in solchen Situationen überhaupt geklappt? Wie oft war es schon zu schwer und der Hund hat nicht reagiert? Bist du früher anders mit deinem Hund in solchen Situationen umgegangen, wo seine Sicherheit gefährdet war durch dich? Das merken sich Hunde auch und dann braucht es manchmal auch mehr Zeit deswegen. Und falls du dich jetzt fragst, was meint Uli eigentlich, war es jetzt zu schwer in der Situation, die Ablenkung zu krass, dann hör dir mal Podcast-Folge 138 an, was ich bei Hundebegegnung zuerst ändere, bevor ich trainiere. Denn da erkläre ich dir, warum nicht sofort irgendwie am Verhalten trainiert werden sollte meistens, sondern ich mir auch Rahmenbedingungen anschaue oder warum ich immer beides auch gleichzeitig mache. Warum sage ich, mein Hund muss überhaupt in der Lage sein können zu reagieren? Hör dir dazu mal Podcast-Folge 138 an, wenn du dich jetzt fragst, was will Uli jetzt eigentlich von mir? Dann kannst du den Part zum Beispiel dir anschauen, wie du Impulskontrolle bei deinem Hund verbesserst. Im Sinne von, yo, wie kann dein Hund stehen bleiben, statt einfach loszurennen, wenn er einen anderen Hund sieht? Wie kann er lernen, innezuhalten? Dass dieser Moment zwischen der Hund sieht den Reiz und reagiert, länger wird, damit du überhaupt eine Chance hast anzudocken, damit es leichter wird. Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Hund entspannter ist, niedriges Erregungsniveau hat? Wie kann ich Entspannungssignale zum Beispiel nutzen? Wie kann ich das außerhalb von Hundebegegnung erstmal aufbauen? Was bringt das bei meinem Hund? Wie nutze ich das? Und auch dann der Punkt, jo, wie baue ich einen Rückruf auf? Nicht nur als, jo, komm mal her, denn da braucht es mehr als das. Rückruf ist für mich so ein ganzes System aus verschiedenen Parts, die ich im Training umsetze. Und ich nutze auch immer einen doppelten Rückruf. Da gibt es dieses erste Signal, das Umorientierungssignal, dieses Umschalten, die Taschenlampe leuchtet auf mich. Und dann der Rückruf, das Rückrufsignal als Info, jetzt lauf zu mir ganz schnell. Das ist nämlich super cool, weil für viele Hunde mit krassen Ablenkungen, auch so eine Hundebegegnung, ist das dann viel leichter, das hinzubekommen. Wenn man beide Sachen getrennt voneinander aufbaut, dann zusammen nutzt oder auch sagen kann, ich brauche vielleicht auch gar nicht das Rückrufsignal, weil nach dem Umorientierungssignal kann ich ja meinem Hund sagen, auch okay, wir warten, wir laufen weiter, wir gehen zur Seite, whatever, oder du kannst einfach weiterlaufen, je nachdem, was für die Situation passt. Und all das können wir Schritt für Schritt trainieren, ohne den Hund zu überfordern, aber auch ohne, dass du irgendwie daneben stehst und dich komplett machtlos fühlst. Und wenn du jetzt denkst, okay, klingt irgendwie cool, aber mein Hund kann keine Aufmerksamkeit wechseln, keine Ahnung, wie das gehen soll, vor allen Dingen nicht, wenn es drauf ankommt, oder du dir mehr Sicherheit wünschst, mehr Struktur im Training, dann fang bitte nicht mitten in einer schwierigen Hundebegegnung an, das zu üben oder üben zu wollen. Fang zum Beispiel bei der Basis an, zum Beispiel beim Thema Ansprechbarkeit. Check dazu mal mein 0-Euro-Online-Training aus zur Ansprechbarkeit und Rückruf. Da erkläre ich dir nämlich mein ganzes Rückrufsystem mit 6 klaren Schritten. Und du verstehst vielleicht auch, was es braucht, damit Ansprechbarkeit funktioniert und wie du das aufbauen kannst. Ich zeige dir da auch, woran die meisten scheitern, welche 3 großen Fehler die meisten machen, auch wenn sie fleißig trainieren. Und du bekommst auch eine Übersicht über diese 6 Schritte als Download im Online-Training und mein Rückrufguide als Geschenk. Und das Online-Training kostet 0 €, also gibt's, glaube ich, gar keine Einwände dagegen. Und deswegen check das mal aus. Wenn dein Hund ganz, ganz oft mental nicht mehr erreichbar ist, sobald ein anderer Hund kommt, dann ist das ein Punkt, wo du ansetzen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes, kannst du dann den Termin auswählen, dich anmelden und dann ganz in Ruhe dabei sein. Das Online-Training dauert ungefähr 84 Minuten, dass du weißt, wie viel Zeit du dir einplanen musst. Du findest alle Links zu der Folge natürlich in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du einen Menschen kennst, dessen Hund komplett weg ist, wenn ein anderer Hund auftaucht und auf einem anderen Planeten ist und der Mensch gar nicht mehr an ihn rankommt, dann schick diese Folge doch gern über WhatsApp, Telegram, Signal einfach an diese Person weiter, damit sie auch in den Dog & Ride Podcast mit reinkommt. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte doch gern diesen Podcast mit 5 Sternen. Schreib eine positive Rezension, teil den mit anderen Menschen, sag Hi unter dem Instagram-Beitrag zu der Folge. Das ist nämlich total wichtig, damit der Dog & Ride Podcast von mehr Menschen gehört wird, mehr Menschen angezeigt wird. Und ja, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir und deinem Hund alles Gute und sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Das war der Dog & Ride Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.